Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Beate Kreiner. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Bold Enterprise Business Organizational und Leadership GmbH. Und Beate studierte berufsbegleitend und erlangte den Master of Business Administration und den Master of Science. Sie etablierte 10 Jahre lang eine Business School, ist leidenschaftliche Motorradfahrerin, trägt aber trotzdem immer gerne auch ihre Runden am Fahrrad. Und Beate kann mal jonglieren mit 3 Bällen und liebt die Konzerte der Wiener Philharmoniker. Und wir sprechen auch mit Professor Dr. Robert Neumann, Gründer und Geschäftsführer von Bold Enterprise Business Organizational and Leadership GmbH. Robert ist Leiter des Zentrums für wirkungsvolles Führen am Institut für Leadership an der St. Gallen Business School. Und er hat eine Professur für Organisation, Personal und Management an der Allensbach University in Konstanz. Er hat auch diverse Managementfunktionen auf Zeit übernommen und hatte neben seiner Universitätskarriere erfolgreich eine Business School aufgebaut und sich als Anbieter universitärer Führungskraftentwicklungsmaßnahmen etabliert. Robert ist zum Ausgleich der vielen beruflichen Autobahnkilometer, die er fährt, privat sehr gerne auch auf 2 Rädern unterwegs, mit dem Rennrad, mit dem Harley-Davidson, mit dem Vespa, und er ist sehr gern in Italien und liebt die Kultur, Landschaft, Kulinarik und Sprache. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er in Österreich fast an der nördlichen Adria ist. Herzlich willkommen, liebe Beate. Und da muss ich sagen, Robert, bienvenuti in unserem Podcast heute. Also, liebe Beate, Motorradfahrerin, muss man manchmal richtig Gas geben und sich in die Kurve lehnen. Können wir davon etwas lernen für die Digitalisierung? Wehren wir uns zu oft gegen neue Kurven, anstatt uns auf die Wendung zu freuen?
Naja, ich denke, bei der Digitalisierung ist es ähnlich wie beim Motorradfahren, man muss achtsam sein. Man muss schauen, welche Möglichkeiten hat man an Technologie, ja? Also mit was ist man unterwegs? Nicht nur Motorradfahren auf 2 Rädern, sondern auch mit dem Fahrrad bedeutet immer, ich muss schauen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Gänge schalte ich, das ist das Gleiche. Das wie welche Instrumente und welche Möglichkeiten habe ich im Unternehmen? Worauf kann ich zurückgreifen? Auf Bestehendes zum Beispiel oder wende ich mich schon Neuem zu, neuen Technologien, neuen Zugängen, neuen Prozessen? Also die Kurve nehmen ist immer auch natürlich notwendig, ganz klar. Aber man muss halt vorher auch vorausschauend in diese Richtung fahren und dann sagen, okay, ich nehme sie wirklich so, wie es in meinen Möglichkeiten besteht.
Liebe Beate, du kannst es nicht wissen, aber du bist nicht die erste Jonglererin, die wir in unserer Podcast-Folge haben. Ja. Philipp und mir ist das total aufgefallen. Ja. Jonglieren ist ja richtig in bei den Leuten, die mit Digitalisierung zu tun haben. Ist das vielleicht, also ganz geheim, also eine Grundvoraussetzung, um digitale Prozesse zu begleiten?
Also ich denke, man muss schon auch jonglieren. Das ist richtig. Das sehe ich schon so, weil da muss man wirklich auch sagen, was ist zum Beispiel jetzt schon da im Sinne von digital. Worauf lasse ich mich auch ein von der Digitalisierung her? Welche Kompetenzen habe ich schon? Welche versteckten Talente habe ich vielleicht auch? Das ist ja auch so ein Pendant zum Jonglieren. Wenn man das erste Mal lernt, das war bei mir ja spannend, das war ein Seminar zum Storytelling. Also da haben wir wirklich gelernt, wie baut man komplett 2-3 Tage-Seminare auf, mit der Synergie zum Film eigentlich, ja? Und da haben wir jonglieren gelernt. Und wenn ich das jetzt auf die digitale Kompetenz umsetze, muss ich sagen, ja, muss man auch jonglieren, weil man braucht auch hier quasi das richtige Basing. Man muss wissen, wann kann ich hoch, wann muss ich fangen, wann muss ich aber auch einmal fallen lassen, im Sinne von, wie weit darf ich gehen, wie weit darf ich die Menschen überfordern oder soll ich sie nicht überfordern mit dem Digitalisierungsstrategien, und wann ist es aber so, dass es dann auch einmal im Flow ist und rund läuft.
Du, Robert, also du weißt, du hast mit der Engländerin zu tun, also ich entschuldige mich schon vorab, aber du weißt ja, dass in England Robert oftmals auf Bob abgekürzt wird. Und jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass du Harley fährst, habe ich mich gefragt, ob du der Street Bob bist. Aber dann habe ich herausgefunden, das ist ein Modell, das man also hier nicht so leicht erhalten kann. Aber wenn wir die Harleys anschauen, 1907 gegründet, diese Motorräder haben die Zeit überstanden, egal was es für Endungen und Veränderungen gegeben hat. Wir kennen sie alle, Marlon Brando, James Stewart, Peter Fonda, wie die alle heißen, bis hin zu Nicolas Cage, haben Harley gefahren. Der Harley hat es verstanden, die Menschen zu begeistern und anzusprechen. Liegt darin vielleicht ein Geheimrezept für die digitale Transformation oder ist das nur der Genussfaktor beim Schnellsein?
Du sprichst über ein ganz interessantes Thema, und Harley hat hier für sich eine Philosophie, die da lautet, wir verkaufen den American Dream und du kriegst ein Motorrad dazu. Mhm. Und damit geht es ja eher um das Dream, es geht um das Big Picture, es geht um das Wissen, was soll am Ende rauskommen. Und das braucht es ja nicht nur bei neuen Management-Themen generell und bei dem Start auf dem Weg der Veränderung in Unternehmen, sondern insbesondere, wenn es um so Fragen der Implementierung vom Neuen geht. Und das ist für viele neu, das Digitalisierungsthema. Und vielen fehlt der Zugang, wo das Ganze hinführen soll. Digitalisierung erzeugt nämlich für sich Bilder. Bilder, die auch Angst machen, das muss man dazu erwähnen. Ich komme immer wieder drauf, dass viele im Unternehmen Digitalisierung auch mit Rationalisierung assoziieren. Das heißt, die Elektronik und elektronische Möglichkeiten, die Dinge schneller, qualitativ besser, aber auch kostengünstiger und einfacher machen, machen womöglich traditionelle Jobs obsolet. Und hier als jemand, der Digitalisierung startet oder den Prozess dorthin startet, sowas wie ein größeres Bild zu formulieren, wo soll die Reise hingehen, was kommt am Ende raus, das attraktiv im Sinne von, es erzeugt Identifikation, Mitmachmotivation, um nicht zu sagen Leidenschaft und Begeisterung fürs Mittun, fürs Experimentieren und somit Ausprobieren, das denke ich wäre ganz wichtige Erfolgsgrundvoraussetzung. Eigentlich für jedes neue Management-Topic und insbesondere denke ich für ein Thema wie Digitalisierung, was vieles vermuten, assoziieren, aber auch befürchten lässt.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Change-Management sozusagen. Da drängt sich bei mir so ein bisschen mal so eine grundsätzliche Frage auf. Es wurde ja über das Thema Wandel und Change und Transformation schon viel geschrieben, gesagt, diskutiert, Workshops gemacht, aber nichtsdestotrotz tun sich eigentlich alle Firmen immer schwer damit, manche mehr, manche weniger. Was ist eure Erfahrung? Ihr seid ausgewiesene Change-Expertinnen und Experten. Warum ist der Wandel für die Firmen so schwierig?
Ja, wir sind manchmal zu dumm für unsere Intelligenz. So provokant formulieren. Wir machen immer wieder ähnliche Fehler, obwohl wir wissen, aufgrund von nicht nur Untersuchungen, Forschungsergebnissen, sondern auch praktischen Erfahrungen, was bei so Veränderungsthemen denn nicht gut läuft. Häufig begangener Fehler, und der wurde uns letzte Woche wieder deutlich, ist, wir nominieren einen aus der IT-Abteilung als Head of Digitalization. Mhm. Head of, nie und sicher, ob mit einem F oder zwei F geschrieben. Mhm. Denn diese Leute fühlen sich überfordert, sie tun sich schwer, das Thema übersetzen, sie stoßen auf Widerstände, es ist nicht integriert in eine gesamthafte Unternehmensstrategie, es wird nicht runtergebrochen auf kleinere Projekte, es wird teilweise losgelöst von einer konzertierten Vorgehensweise, werden Insellösungen gebaut, und dann irgendwo kommt man drauf, dass der Mehraufwand bzw. die Kompliziertheit, das irgendwie zu harmonisieren, so groß ist, dass das wieder gestoppt wird. Also Es wird definiert als Leuchtturmprojekt neben vielen anderen wie Agilität und dergleichen mehr. Und irgendwann geht dem Leuchtturm das Licht aus. Und dann will niemand mehr daran zu tun haben. Also dann merken wir oft auch, sogar jetzt in dem Fall, von dem ich hier indirekt spreche, dass da Leute sogar abwandern aus IT-Abteilungen, weil sie mit dem nichts zu tun haben wollen. Nicht, weil sie mit dem Thema nichts zu tun haben wollen, sondern weil ihnen eine Verantwortung übertragen wird, die sie alleine nicht wahrnehmen können, weil ihnen der Support vom Top-Management fehlt, weil ihnen Ressourcen fehlen, weil ihnen Mitstreiter fehlen. Und das dann wird es nicht aufgesetzt als Programm, als sozusagen auch Veränderungs- und Entwicklungs- und Innovationsprogramm, sondern es wird eben unter dem Thema Digitalisierung nur gespeichert. Mhm. Und das alleine ist aus unserer Sicht oft zu wenig.
Genau, ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen, es kann nicht nur ein Projekt sein, nur weil es momentan state of the art ist, dass jedes Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie braucht. Das erfahren wir auch, sondern es muss wirklich von ganz oben kommen und ein strategisches Oberziel mit dabei sein. Sonst geht das wirklich unter als reines Projekt und ein Projekt, wie wir wissen, kann auch sehr rasch dann wieder genau aus den Gründen, dass dann die Leute nicht mehr mitmachen, nicht mehr wollen, kann das dann wieder im Sand verlaufen. Und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck, wenn man jetzt gesamtheitlich sieht, aha, da ist notwendig, auch die Digitalisierung voranzutreiben.
Also der Notstern, den du hier sozusagen ansprichst, ja, also der Orientierung dann auch bietet für eine nachhaltige Transformation.
Genau, ganz provokativ gefragt. Ihr habt es mal gesagt oder beziehungsweise Warren Buffett zitiert und gesagt, bei Apple sieht man eben, wer nackt badet. Mhm. Bezüglich der Digitalisierung, sind wir alle erwischt worden? Stehen wir alle nackt da oder die meisten Firmen?
Das würde ich nicht generell so behaupten. Ich denke, diese Pandemie ist ja vergleichbar mit diesem Black Swan-Phänomen, also plötzlich seltenes, aber doch möglicherweise auftretendes Ereignis. Und jetzt ist die Frage, wie reaktionsschnell, wie, ich möchte fast sagen, alert und nicht agil, also wachsam, Unternehmen mit so einem plötzlichen Moment umgehen. Und wenn sie sich vorbereitet haben, nicht nur in Richtung Digitalisierung, sondern wenn die Strukturen klar sind, wenn die Abläufe klar sind, wenn die Zuständigkeiten klar sind, wenn die Schnittstellen gut geregelt sind, wenn die Technologie funktioniert, wenn die Mitarbeiter gut eingestellt sind und richtig eingesetzt sind und vor allem den Mitarbeitern klar ist, wo die Richtung hingehen soll, dann lässt sich in Wirklichkeit so eine Situation ganz gut bewältigen. Aber ich denke auch, viele Unternehmen vor die Frage gestellt, was tun wir mit unserem bisherigen Geschäftsmodell? Da gibt es Unternehmen, die haben diesen Moment genutzt. Die haben auch neue Geschäftsmodelle entwickelt. Auch disruptiver Natur. Und damit gezeigt, so ein Moment des Innehaltenmüssens, des Stillstandes, gibt es mehrere Optionen. Warten, bis es wieder besser wird oder die Zeit nutzen, etwas Neues zu entwickeln. Und die sind natürlich jetzt vorne mit dabei. Die haben womöglich parallel zu ihrem angestammten Kerngeschäft die Digitalisierung genutzt, um auch neue Nebengeschäftszweige zu eröffnen und sind damit in der Zwischenzeit hochgradig erfolgreich.
Kann man sagen, dass, ich sag mal, Firmen, die jetzt auch mit der digitalen Transformation besser umgegangen sind oder erfolgreicher waren, dass die auch das Thema Change traditionell schon viel besser integriert hatten? Also kann man da irgendwie, habt ihr Erfahrungen, eine Korrelation sehen zwischen sozusagen Transformationsfähigkeit und dann auch Digitalisierungsfähigkeit?
Ja, absolut.
Absolut. Das kann man beide bestätigen. Weil die haben natürlich schon auch diese Erfahrung, so wie du es gerade gesagt hast, und haben eine schnellere Reaktionsfähigkeit gezeigt. Ja, indem sie eben diese Change- oder Transformationserfahrung, Transformation ist vielleicht zu viel, aber Change-Erfahrung schon mitbringen oder eben sich dann professionelle Hilfe holen oder Unterstützung holen, indem sie sagen, okay, wir haben zwar einen Change gemacht, aber jetzt sind wir in dieser Situation zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch die Digitalisierung, wir müssen neue Rahmenbedingungen, wenn man jetzt noch einmal die Pandemie anspricht, umsetzen. Wir wissen zwar, wie Change funktioniert, aber wir müssen jetzt schon in Richtung Transformation gehen. Also absolut ja. Mhm.
Außerdem, das ist eine so unserer Erfahrungen, wo Digitalisierungsthemen drinstehen, darf eine Digitalisierung draufstehen. Wo Change drin ist, darf eine Change draufstehen. Sondern das sollen Themen sein, die stehen vielleicht im Zeichen der operativen Exzellenz, der Optimierung, der Entwicklung, der Innovation. Und Digitalisierung sind halt dann Möglichkeiten, auch Instrumente, Technologien, ja, elektronisch unterstützt, die hier behilflich sind. Ich glaube, man tut dem Thema nichts Gutes, wenn man das als Leuchtturmprojekt mit einer großen Headline ständig ausruft, ohne Klarheit zu schaffen, was das eigentlich im Detail bedeutet und was damit gemeint ist und wo die Reise hingehen soll und wie man sich das digitale Unternehmen dann, wenn es vollendet ist, wirklich vorstellen muss. Aber vielleicht noch ergänzend zu dem Thema die Relation, wie Unternehmen gewohnt sind mit Veränderungen generell umzunehmen. Ich denke, wir können wirklich unterscheiden zwischen change-affinen und change-aversen Unternehmen. Also solche, die hier Routinen aufgebaut haben, damit relativ schnell mit einer gewissen Überraschungskompetenz, wie wir das nennen, umzugehen, oder solchen, die halt in sagen wir mal, relativ stabilen Produkt-Markt-Kombinationen unterwegs sind und dann natürlich dementsprechend kalt erwischt werden, so nach diesem Sprichwort von Warren Buffett, und dann eher darauf kommen, welche Hausaufgaben eigentlich nicht erledigt wurden, auch in den Jahren, um auf solche Momente gut vorbereitet zu sein. Die sind dann auch überfordert mit dem plötzlichen Starten von Veränderungsprojekten und verweilen dann eher in einer Schockstarre, anstatt sich hier proaktiv auf den Weg zu begeben.
Jetzt hattest du am Anfang, also haben wir gesagt, also Robert, du mit Italienisch magst das sehr gerne und es gibt sehr viele Mitarbeiter, die hören das Wort Change und das ist wie der Teufel mit dem Weihwasser. Also da rennen sie alle davon. Und wenn man das aber sprachlich anschaut, ist das auch schon sehr spannend, ne? Das Wort Transformation, Transformare, Neuordnung. Sollten wir Change komplett anders betrachten?
Change, also die Natur von Change, die DNA, wie wir es nennen, von Change, die bleibt die gleiche, gell, wie wir es nennen. Wir unterscheiden nur vom Zeithorizont und vom Verlauf her und vom Tiefengrad her unterschiedliche Arten von Change. Und da unterscheiden wir ganz klar zwischen womöglich nur im Unternehmen irgendwelchen Tuning-Maßnahmen, die der Weiterbildung und Entwicklung dienen, also so Continuum Improvement, oder ob es jetzt wirklich in die Struktur und in die ganze Kultur des Unternehmens eingreift, oder ob es jetzt um Transformare geht, also die komplette Form ändern geht. Das beginnt ja schon mit einem neuen Mindset, wie man das Unternehmen und den Markt betrachtet. Das beginnt womöglich mit einem anderen Führungsverhalten, das fährt fort mit anderen Strategien, womöglich mit einem kompletten Umbau des Unternehmens, ähnlich als ob es auf der grünen Wiese wäre. Und das hat natürlich dementsprechend andere Laufzeiten zu erwarten. Und da reden wir oft zwischen 10 und 15 Jahren, also oft bis sich auch eine Generation in einem Unternehmen, wie wir es nennen, auswächst. Also bis eine neue Generation, vor allem Führungskräfte an Bord ist, die halt ganz eine andere Haltung prägen. Denn solche Veränderungen gehen natürlich über die wirklich sehr wichtige Multiplikatorwirkung der Führungskräfte. Und wenn die vieles blockieren oder im Denken noch nicht offen genug sind, dann tut sich jedes Thema schwer, egal wie sich es nennt.
Beate, glaubst du, dass wir eine positivere Konnotation von dem Wandelbegriff brauchen? Weil mein Gefühl ist immer noch so, dass Menschen tendenziell Angst vor Wandel haben. Ist das vielleicht auch Teil der DNA? Andererseits bin ich natürlich auch irgendwie, wenn man sich die Evolutionstheorie anguckt, da war ja immer auch Wandel Teil des Menschen, Teil der Natur. Also ist jetzt Wandel was Gutes oder Schlechtes? Oder wie müssen wir das einordnen?
Das Einordnen ist diesbezüglich interessant, weil ich denke, jeder muss mit einem Wandel auf eine gewisse Art und Weise fertig werden und leben, sowohl Unternehmen als auch privat. Was für uns da diesbezüglich immer wichtig ist, wenn der Leidensdruck nicht gegeben ist, dann wehre ich mich gegen den Wandel, gegen die Veränderung, gegen den Change. Das heißt, dann ist natürlich dieses Change Management, dieses Verändern, egal ob im Unternehmen oder privat, immer eine Last und dann hat man natürlich Ängste. Was ändert sich für mich? Existenzängste, vielleicht auch finanziell oder eben vom Zustand her, von der Funktion her. Wenn aber mein persönlicher und auch im Unternehmen Leidensdruck so hoch ist, dann hat man auch keine Angst vor dem Change, sondern dann im Gegenteil, dann will man, dass das wirklich auch vorangeht. Ja? Das heißt, vielleicht vom Wording her, so wie es mein Kollege schon erwähnt hat, das wird immer Veränderung bleiben, wird immer auch im Englischen natürlich Change oder im Transformare heißen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt ist es für mich der richtige Zeitpunkt, und da sind wir auch im Unternehmen und privat, dann kann man sich da nicht verwehren. Also da bin ich etwas ambivalent, Philipp, um zu sagen, man muss das anders betrachten, anders sehen, sondern ich bin da wirklich auf diesen Leidensdruck. Wenn der gegeben ist, dann ist jede Veränderung, jeder Wandel möglich. Und natürlich, wir haben sehr viel Wandel schon mitgemacht, schauen wir hinter, die Jahrhunderte hinter, keine Frage. Es war nicht immer positive, auch wenn man das letzte Jahr anschaut, hat sich sehr viel geändert, gerade im Sinne auf digitale Kompetenz und digitale Möglichkeiten. Aber auch da sind sehr viele positive Entwicklungen aus meiner Sicht entstanden.
Vielleicht darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken. Ihr beschreibt ja jetzt gerade so ein bisschen diesen Wandel, der ja eher so ein Stück weit reaktiv ist. Es ist eine Krise, es ist ein Problem und ich reagiere dann auf diesen mit Change-Maßnahmen. Liegt aber nicht auch eine große Notwendigkeit darin, dass Firmen lernen, eben auch wenn es ihnen gut geht, schon zu antizipieren und zu versuchen, proaktiv Dinge anders zu machen, damit man dann eben nicht wieder ins Corona-Phänomen kommt, erst dann die Kollaborationssoftware einzuführen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wie denkt ihr darum? Wie können wir Firmen in diese Richtung bringen?
Mhm. Bin ich wieder beim Thema Mindset. Mhm. Also auf persönlicher Ebene unterscheiden wir ja oft zwischen Misserfolgsmeidern und Erfolgssuchern. Mhm. Misserfolgsmeider sind aber oft zu 85% vorhanden, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern quer durch die Unternehmen. Ja. Und 15% sind Erfolgssucher, also die treibt Neues an, die sehen Chancen, die sehen Möglichkeiten, die warten nicht zu, bis der Leidensdruck zu groß wird, sondern die entwickeln eben attraktive Zukunftsbilder, schaffen irgendwo dafür Begeisterung, nehmen andere mit. Und ohne die hätte es nie Innovationen gegeben. Ohne die würde es nicht Unternehmer mit intelligenten und attraktiven Geschäftsmodellen geben. Das heißt, es gibt sie, man kann sie unterstützen, man kann ihnen Hilfestellung geben, aber starten muss es doch in den Köpfen der Führungskräfte.
Mhm. Ihr seid so weit gegangen, um zu sagen, dass Erfolg dann manchmal einer der zentralen Gründe für den Misserfolg ist. Das ist eine sehr spannende Betrachtungsweise. Wie meint ihr das?
Genau. Erfolg macht viele satt, zufrieden, genügsam und somit etwas lernunwilliger. So nach dem Motto, never change your running system oder never change your running team, wir kennen den Spruch, ruht man sich auf bereits erzielte Erfolge aus und sieht dann auch gewisse Entwicklungen nicht. Da gibt es ja diese Geschichte von den Palästen und Zelten, die ist ja berühmterweise in die Organisationsliteratur reingegangen. Man hat als Nomadenvolk im Zelt gelebt und das stand für Mobilität, Flexibilität, Wendigkeit, Geländegängigkeit. Und dann irgendwann, wenn es einem so gut gefällt, bleibt man irgendwo sesshaft und aus den Zelten werden dann Paläste. Und Paläste, wie wir wissen, sind starrer, sind weniger flexibler, sind doch richtige Monumente. Und in diesen Monumenten kann man dann übersehen, dass sich rundherum das Land verändert, womöglich. Das ist womöglich nicht mehr so schön wie früher. Das wird womöglich in der Zwischenzeit kahler. Aber was in der Zwischenzeit verlernt wurde, wurde das Wandern und das Leben in Zelten. Das ist mit diesem Spruch gemeint.
Also ein schönes Zitat. Wir brauchen mehr Zelte, weniger Paläste. Ja, Robert, Richtig. Das nehmen wir jetzt einfach mal so mit.
Genau.
Ja, prima.
Jetzt ist es auch so, ihr hattet ja auch mal eine schöne Anekdote von dem Albert Einstein erzählt. Und da habt ihr gesagt, die Fragen bleiben immer die gleichen, nur die Antworten ändern sich ständig. Stimmt das bei der Digitalisierung? Und wenn ja, was sind die Fragen?
Die Fragen, die immer die gleichen bleiben aus unternehmerischer Sicht, sind ja die, wie erziele unternehmerischen Erfolg? Wie sichere die langfristige Überlebensfähigkeit? Wie erreichen wir die Ziele, die wir uns stecken? Das, denke ich, ist die Frage, die bleibt gleich. Die Frage ist nur, wie komme ich dorthin? Welche Möglichkeiten gibt es? Und sind wir uns ehrlich, es ist ja meistens in den Firmen gut gemeint. Man stellt sich arbeitsteilig auf. man organisiert Prozesse, man etabliert Technologien. Nur aus diesen arbeitsteiligen Prozessen wird dann oft Ressort-Egoismus. Dann wird das Dienst nach Vorschrift. Aus Arbeitsteilung wird die Kooperation jeder gegen jeden. Jeder tut vielleicht das Beste für sich, sieht aber nicht das größere Ganze. Und dann gilt es eben wieder, Zusammenarbeit zu organisieren. Und diese Digitalisierung ist eine Möglichkeit dazu. Diese Digitalisierung, die ja auch Instrumente und Methoden bietet, könnte möglicherweise Dinge vereinfachen, beschleunigen, optimieren, qualitativ verbessern, auch kostengünstiger orientieren, beziehungsweise am Ende des Tages, und das denke ich ist das Wesentliche auch der Digitalisierung, neue Lösungen bieten. Lösungen bieten. Und das wären die Antworten auf die immer gleichzustellenden Fragen. Lösungen bieten. Lösungen für den Kunden, Lösungen für uns intern. Wobei in der Zwischenzeit erkennen musste, man denkt lieber schneller an Lösungen für den Kunden, also irgendwelche noch zusätzlichen Apps, die irgendwas erleichtern, anstatt sich die Frage zu stellen, wie müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir intern überhaupt die Lösungen bieten können. So erleben wir diesen Spruch jetzt, wenn man so will, angewendet auf das Thema der Digitalisierung. Genau. Wenn du mir noch den Fragen stellst, die bei der Digitalisierung zu stellen sind, dann denke ich, sind es auch immer wieder die gleichen, oder? Nämlich, wie müssen wir das Thema strategisch verankern? Wie muss das Eingang finden in unsere Kultur und unsere Denke? Wie muss ich das wiederfinden in unseren nutzbaren Methoden und Instrumenten? Und wie kann sich das für den Kunden am Ende des Tages für Produkte und ergänzende Dienstleistungen positiv auswirken?
Genau, vielleicht noch ganz kurz dazu, was du eben gerade erwähnt hast, von wegen Antworten. Eine schlimme Antwort ist, oder die wir auch sehr oft hören, wenn jetzt die gleichen Fragen bleiben, das haben wir immer schon gemacht. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, gerade auch in Bezug auf die Technologie, auf die Systeme, dann haben wir Insellösungen, zig Insellösungen und jeder beharrt so auf seinem technologischen Wissen. Dann kann es natürlich nicht in die richtige Richtung gehen, in Richtung Digitalisierung.
Habt ihr vielleicht auch so mal 3, 4 praktische Tipps, um genau das zu verhindern, dass man in diesen, das haben wir schon immer so gemacht, Modus reinfällt, der ja doch immer wieder verlockend ist, wenn eben dann die Paläste stehen und man sich so wohlfühlt in den Palästen. Gibt es so 3, 4 Punkte, wo man sagen, ja, das sind schon so grundsätzliche Dinge, die branchen- und firmenübergreifend eigentlich mehr oder weniger zutreffend sind?
Ausprobieren lassen. Mhm.
Über den Tellerrand schauen.
Lebendige Unternehmen entwickeln. Lebendig im Sinne von, man darf querdenken, man darf eben auch mal nutzen, man darf auch Fehler begehen. Fehler führen nicht zur Frage, wer war schuld, sondern was können wir tun und was können wir daraus lernen. Initiativen aufsetzen. Mal losstarten. Also explorativ, experimentieren.
Die Liste füllt sich und wenn man sich das mal so anschaut, das klingt alles total nachvollziehbar und ist sicherlich auch für viele, hat man schon mal gehört. Warum tun sich die Firmen trotzdem so schwer, das umzusetzen? Also ich habe immer den Eindruck, dass es sehr stark auch an den Führungskräften liegt, ja, dass Führungskräfte noch sehr stark in einem traditionellen Korsett sich befinden. Und vielleicht auch teilweise Führungskräfte zu Führungskräfte werden, die eigentlich das gar nicht gelernt haben oder auch vielleicht auch sich in eine Führungskultur gelernt haben, wo es um klassische KPIs geht. Ich muss meine Zahlen erfüllen, um das zu tun, minimiere ich mein Risiko und all diese Dinge. Habt ihr da vielleicht mal ein paar Einblicke für uns, welche Rolle die Führungskräfte haben und wo wir die Führungskräfte eigentlich zukünftig brauchen, um diese Dinge, die ihr gerade erwähnt habt, dann auch wirklich zu implementieren?
Das denke ich, erste ist das Bewusstsein der Führungskräfte, dass die schwierigsten Mitarbeiter, die sie zu führen haben, sie selbst sind. Also welche Verhaltensmuster prägen mich eigentlich und wie agiere ich und wie wirkt das auf andere und wie wirkt das auf mich selber zurück? Dass Führungskräfte sowas wie, wir nennen das die 3Z, also das heißt sowas wie Zutrauen, Zuwendung und Zugehörigkeit vermitteln können müssen. Dass Führungskräfte nicht ab vor einer Position einnehmen, sondern eigentlich eine Rolle ausüben. Sie haben eine Profession, Führungskraft sein, die genauso ihre, nicht nur Spielregeln hat, sondern auch ihre Methoden und Instrumente. Führungskräfte verharren zu stark, zu intensiv auf das operative Doing und nennen das dann Management im Sinne von Manus Agere. Oder salopp formuliert können wir auch Monkeys Business es nennen. Investieren wenig in die Entwicklung anderer, und das müssten sie tun, das Networking auch aktiv zu betreiben und insbesondere das Thema Leadership verstärkt praktizieren, im Sinne von emotional für etwas Richtung geben, eben so etwas wie Big Picture entwerfen. Wir sagen auch immer provokant, Führungskräfte, die kein Big Picture haben, sind verdammt dazu, für jemanden zu arbeiten, der das hat. Also das heißt, es ist, denke ich, fast Pflicht einer Führungskraft, Vorstellungsvermögen zu entwickeln und das übersetzen zu können, wo die Reise hingeht. Nicht nur gesamthaft fürs Unternehmen, sondern auch für den Wirkungsbereich, für den sie verantwortlich sind. Und ich denke, nachdem wir immer noch leider in der Praxis die besten Fachkräfte, die langjährig gedienten, fleißigen, mit viel Wissen zur Führungskraft machen. Also wir bringen die in Positionen, wo sie dann plötzlich Positionsmacht kriegen und glauben, sie sind von dem Moment ab Führungskräfte. Ist so ja nicht richtig. Wenn man zu Hause in der Garage steht, ist man ab dem Moment ja auch noch kein Auto. Also das heißt, Führungskraft muss man werden wollen und dazu muss man investieren. Und dazu braucht es oft Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, die nicht nur Wissen vermitteln, technologisches Wissen, wirtschaftswissenschaftliches Wissen, sondern die was so wie sozialkommunikative Verhaltenskompetenz entwickeln, sodass die das auch in ihrer Führungspraxis anwenden können.
Es kommt die Engländer. Kommt ja? Die Engländerin daher, muss ich dazwischen grätschen, Robert, und fragen, hat sich der Begriff Führungskraft ausgedient? Ist wirklich, also wenn man das in zwei Teilen teilt, das Wort Führung und Kraft, brauchen die Mitarbeiter heute noch Führung oder brauchen sie Motivation und Innovationsspritzen und mehr Elan?
Sie brauchen Führungskräfte, die die motivierten Mitarbeiter nicht demotivieren. Mhm. Also ich denke, das Thema Motivation von anderen ist eine schwierige Thematik. Es ist oft viel wichtiger, aber auch gleichzeitig schwieriger, gut motivierte, gut eingestellte Leute nicht zu demotivieren. Mhm. Und wir wissen, was demotivierend wirken kann. Bescheuerte Anweisungen, starre Hierarchien, so null Möglichkeit, innovativ und kreativ zu sein. Also sozusagen was, so wie innovationsfeindliche Unternehmenskulturen. Dann womöglich noch ein Arbeitsumfeld, was nicht immer nett ist. Also da kann man schon die Laune dran verlieren. Und Führungskräfte sind, denke ich, in der Verantwortung. Ich sage das wirklich, in der Verantwortung, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es eben die Motivierten ein Stück weit leichter haben. Aber auf die Frage, hat sich Führungskraft ausgedient? Aber ich denke, was immer noch bleiben wird, ist die Kraft, im Sinne von auch Energie, Einstellung, Durchhaltevermögen, Standing mit aufzubringen, um auch diesen Führungsjob leisten zu können. Weil führen heißt ja oft aushalten von Widersprüchen können, aushalten können von Widersprüchen.
Was wir auch, was uns auch auffällt, dass Führungskraft oder ein Leader schon bleiben soll oder muss, weil die immer mehr auch einen Erziehungsauftrag haben. Ja. Es kommen Generationen und Unternehmen, die sind vielleicht digital affin, keine Frage, aber die haben nicht wirklich so dieses, wie werde ich geführt? Ja? Es ist alles immer sehr liberal und so weiter. Und dieser Erziehungsauftrag, das fällt uns auf bei unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Projekten, dass man da auch die Kraft dazu braucht, dass man sagt, okay, jetzt muss einmal dieser Weg gegangen werden, diese Rahmenbedingungen stehen zur Verfügung und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, diese Entscheidungen werden getroffen. Mhm. Also ich würde schon eher sagen, ja, es braucht nach wie vor jemanden, der vorausgeht und quasi Vorbild ist und die Führung übernimmt.
Mhm. Jetzt würde ich da gerne nochmal eine besondere Perspektive einnehmen. Mit der Digitalisierung verbindet man ja auch sehr häufig, dass man stärkere dezentrale Strukturen braucht, dass man auch mehr, sagen wir mal, Entscheidungsgewalt im dezentralen Umfeld braucht, weil man dann eben näher am Prozess, näher an der Domäne dran ist. Ist ja auch so ein bisschen die Idee der flacheren Hierarchien. Jetzt habe ich auch in unseren Projekten immer mal wieder das Gefühl, dass das bei manchen Führungskräften ja gar nicht so gut ankommt, weil es natürlich ja auch so ein bisschen eine Selbstkannibalisierung dasteht, wenn man jetzt so immer mehr Entscheidungsgewalt auch sozusagen in dezentrale Strukturen gibt. Wie seht ihr das denn? Ist das nicht dann auch wieder ganz normal, dass dann vielleicht eine Führungskraft, die auch noch irgendwie vielleicht 10 Jahre im Unternehmen vor sich hat, sagt, naja, wir sollten das jetzt mal nicht übertreiben mit den dezentralen Strukturen. Wir brauchen eigentlich schon auch hier mich als Führungskraft, obwohl man natürlich auch gegenläufige Trends einfach sieht, dass auch Menschen gerne mehr in der Lage sind, selber zu entscheiden und dadurch vielleicht auch innovativer und kreativer sein können.
Also ich muss gleich dazu sagen, dezentrale Organisationsstrukturen finden wir gut und sehen sie auch als unbedingt notwendig, wenn es ums Unterstützen, Fördern von Autonomie, Teilautonomie, Innovation, Kreativität, Entwicklung geht. Nur Selbstorganisation ist nicht mit Selbstüberlassung zu verbinden.
Okay.
Das heißt, es braucht trotzdem gewisse Rahmenbedingungen, es braucht gewisse Vorgaben, es braucht gewisse Standards. Und ich denke, wir haben auch genau aus dem Grund in der gesamten Entwicklung von Unternehmen immer wieder so, ich möchte nicht sagen Trends, aber so Phasen, sagen wir eher Phasen dazu. Mhm. Also wir haben Phasen, da geht es in Richtung Zentralisation, geprägt auch von einem Angst vor Kontrollverlust. Ja. Oder die Bewahrung der Kostenkontrolle oder die Angst, dass hier Teilautonomie zu Verselbstständigung führt. Dann haben wir aber wieder die Phase, wo es auch wirtschaftlich gut geht, wo man sagt, nee, das ist eine blöde Idee, wir müssen den Leuten mehr Autonomie und Spielraum geben. Dann bauen sich Unternehmen wieder um zu dezentralen Einheiten und unterstützen und fördern das auch. Und dann gibt es womöglich irgendwo einen Führungswechsel an der Spitze und dann wird es denen mit der Teilautonomie wieder zu bunt, so nach dem Motto, wir haben aber den Kontrollverlust und auch die Kommando Retour, wir bauen wieder die Pyramide. Also es wechselt sich immer so ab, aber wir wissen eins ganz genau, also immer wenn es um Hervorbringen von Neuem geht, um jetzt das Wort Innovation zu vermeiden, wenn es also um die Stützung von Kreativität geht, von neuen Formen der Zusammenarbeit geht, von Experimentieren, Ausprobieren interessanter Ideen geht, dann braucht es natürlich maximal, unter Anführungszeichen, Spielräume. Und das kann natürlich nicht eine Hierarchie im klassischen Sinne bieten, sondern dazu braucht es autonome oder zumindest teilautonome Unternehmenseinheiten, die trotzdem in einer Führungsverantwortung stehen, die trotzdem am Ende des Tages irgendwo berichtspflichtig sind, die trotzdem natürlich auch irgendwann Ergebnisse erzielen müssen. Also es heißt ja nicht Anarchie, das heißt eben nicht Selbstüberlassung. Das ist das Thema.
Jetzt reden wir mit zwei Motorradfahrern heute, die auch wissen, dass man immer Gas geben muss, wenn es passt. Wie viel Gas muss eine Führungskraft geben und wie viel Seismograph muss er sein für die Leute in seinem Team, damit er die Gefahren erkennt, die auf der Straße vor ihm liegen?
Das ist eine spannende Frage, weil das ist so quasi dieses Entschleunigen auch und auch einmal sensibel sein, empathisch sein, wann kann ich fordern und wann muss ich fördern. Das ist das Duale, das kennt ihr. Also ich denke, wenn jetzt wirklich grüne Wiese ist und es geht gut und man hat die Möglichkeit, sich zurückzulehnen, zu reflektieren und genau diesen Schritt zu gehen, nicht stehen zu bleiben, sondern sagen, wo können wir jetzt Neues aufbauen, welche Strategien, welches Big Picture verfolgen wir weiter, dann ist die Zeit dafür, mal Gas zu geben. Aber wenn man überfordert und zu viele Mitarbeiter, zu viele Projekte, zu viel zugleich und vielleicht auch zu viel Neues an Technologien einführt, dann muss man schon auch als Führungskraft oder als Manager, als Unternehmer mal sich zurücklehnen und auch auf die Mitspieler, wenn ich so nennen darf, nicht Mitarbeiter, sondern Mitspieler und auch die Personen, so weit empathisch sein, zu sagen, halt, jetzt muss ich einmal zurückgeben, weg vom Gas sozusagen, Vorsicht, weil sonst gehen wir nicht gemeinsam diesen Weg, sonst überhole ich alle alleine, aber das bringt mir nichts in meinem Erfolg sozusagen. So, spannende Frage, ja.
Als Engländerin, wir verwenden da oft gern das Wort Stretch, Strategy und Pacing. Also das Dosieren eben, um nicht überunterfordern, so wie die Kollegin gerade erwähnt hat. Aber ich denke, in diesem Bild vom Motorradfahren, wird ja immer wieder das Gas-Geben im Vordergrund gestellt und weniger das Thema Mitdenken für andere, vorausschauend agieren, konzentriert sein, fokussiert sein, auch die Umgebung wahrnehmen. Tust du das nämlich nicht während dem Motorradfahren? Bist du zu viel abgelenkt? Hast du den Fokus nicht? Begibst du dir in ein höheres Risiko? Nicht nur dich, sondern auch andere. Mhm. Gas geben ist ja nur Thema, wenn es die Situation zulässt, wenn es die Straßenbedingungen zulassen, wenn es die Wetterbedingungen zulässt. Und das auch nicht nur für kurze Zeit, weil ständig Gas geben erfordert irrsinnig viel Konzentration und Aufmerksamkeit. Das kannst du auf Dauer gar nicht leisten. Mhm. Und damit vielleicht nochmal verstärkend zu dem, was die Beate gerade erwähnt hat, ist, wir erleben schon so, dass Unternehmen so viele komplexen Themen zur gleichen Zeit zu bewältigen haben. Ja, und da denke ich, braucht es oft die Klarheit wieder, eine gewisse Ordnung und Priorisierung. Was gehen wir denn zu welcher Zeit an und wie passt das zueinander? Und vor allem haben die Mitarbeiter die Kraft und Energie, das ganze Thema mitzutragen. Ansonsten, und das erleben wir leider auch immer wieder, und ich will nicht, dass es dem Thema der Digitalisierung passiert, dass gewisse Themen, die kurzfristig gehypt werden und zur Mode werden, dann sich als Mythos erweisen, nur weil die Umsetzbarkeit auf der Strecke blieb. Da tut man dem Thema Digitalisierung nichts Gutes, weil es gibt keine Alternative dazu. Es ist einfach ein Entwicklungsfortschritt da, den man sich aktiv stellen muss.
Bevor wir dann so langsam zu unseren Abschlussfragen kommen, hätte ich noch mal auch eine Frage, so ein bisschen für unsere mittelständischen Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, oder die sogar aus kleinen Unternehmen kommen. Viele der Dinge, die ihr jetzt beschrieben habt, die erfordern natürlich auch erstmal ein gewisses Investment, Ressourceneinsatz, dass man sich weiterbildet, dass man Workshops macht, sich vielleicht auch Beratung reinholt. Habt ihr vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps für kleinere Unternehmen, für die diese Themen deutlich noch weiter weg sind vom operativen Geschäft, wie man sich auch diesen Wandel annähern kann, ohne dass man vielleicht jetzt gleich große Change-Projekte draus macht?
Mhm. Ich denke, das tun die. Mhm. Viel eher als die Großen. Also okay. Die Großen definieren Leuchtturmprojekte und dann wirkt die ganze Komplexität einer Konzernstruktur, nämlich dass sich dann niemand verantwortlich fühlt oder zu viele verantwortlich fühlen und dann jeder gegen jeden losmarschiert. Ne? Das sind ja diese Krabbenkörbe, wie wir sie kennen. Ne? Also da kommt niemand aus dem offenen Krabbenkorb raus, weil immer andere dafür sorgt, dass er dann scheitert. Die mittelständischen Unternehmen erleben wir gerade als die Experimentierfreudigeren, die Versuchsbereiteren, die das vielleicht nicht in der Größenordnung investieren, aber die dementsprechend gezwungen sind, und wir arbeiten ja mit wirklich vielen Mittelständern zusammen, zu schauen, was geht nicht. Voll. Und bei Konzernen wirkt es manchmal etwas behäbiger, schwerfälliger, bis die Entscheidungen getroffen werden und bis aus denen dann wirklich umsetzbare und vor allem herzeigbare Ergebnisse resultieren. Auch wenn die Kapitalstärke hätten, eine Armada von Konsulenten zu beauftragen. Aber es scheitert dann nicht an die Konsulenten, sondern an den internen Machtstrukturen. Genau. Während das oft bei Mittelständern schneller geht. Die sind auch schneller in der Entscheidungsfindung. Mhm.
Also der Öltanker und das Speedboat so ein bisschen. Ne?
Ja, oder der Ballast und die Zelte.
Oh, ja, genau.
Schließt die Kreis.
Ja, wunderbar. Wir kommen jetzt zu der Stelle im Podcast, wo wir unseren Gästen immer zwei wiederholende Fragen stellen, die sozusagen alle unsere Gäste beantworten müssen. Und die erste Frage, die kommt von mir, zweite dann von Anne. Und meine erste Frage, die dreht sich um den Aspekt, ja, wo liegt die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung? Also woran wird es in der Zukunft drauf ankommen, wenn wir digitale Kompetenz entwickeln wollen? Und ihr könnt euch jetzt einen Teilaspekt raussuchen, ob das jetzt auf individueller Ebene eine Antwort ist oder auf makroökonomische oder was auch immer. Aber was glaubt ihr, ist wichtig, wenn es um digitale Kompetenz in der Zukunft geht?
Mut sich drauf einzulassen.
Ja.
Ausprobieren, also Offenheit, also im Sinne von open-minded, also sich darauf einlassen, ausprobieren und tun.
Ja,
ja, ich hätte eigentlich die gleichen Punkte genannt. Wichtig ist eben zu sagen, ja, ich mache das, ich will das, ich lasse mich darauf ein. Ja. Und ich versperre mich nicht, jetzt bin ich wieder bei dem Spruch, das haben wir immer schon gemacht, das muss man wirklich einmal ausschalten und sagen, ja, also wirklich mutig sein. Mhm. Bold.
Bold, just bold. Bold. Ja. Neugier kommt bold. Vielleicht noch hinzu. Neugier. Ja. Mhm. Ja.
Genau, und jetzt komme ich angesaust mit der Frage, was sind die absoluten No-Gos, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht? Was sollte man tunlichst lassen?
Es missbrauchen. Daten missbrauchen.
Ja.
Also die Grenze des Legalen verlassen.
Sich untereinander, also sprich, wenn man jetzt auf Unternehmensseite geht, damit auch ausspielen und schon in Richtung so quasi, du kannst das, ich kann das nicht, umgekehrt wieder, also dass man da richtig in Mobbing vielleicht reinkommt, dass man sagt, okay, ich bin so weit und bin da diesbezüglich gut aufgestellt und du nicht, also in diese Richtung. Das hat jetzt mit Legalität zu tun, sondern wirklich auch ja, dieses wechselseitige Ausspielen. Sieht man jetzt ja schon so, sogar bei den Jugendlichen. Nicht? Wer hat welche Geräte, wer hat welche Apps, wer hat welche Punkte, wer hat welche Likes und so weiter. Also so dieses wechselseitige Bewerten fast. Das, denke ich mir, ist ein absolutes No-Go, weil jeder kann das, was er kann und kann sich weiterentwickeln, muss aber nicht, kann auch sagen, nein, das Analoge ist mir lieber. Also es soll keine Wertung stattfinden.
Ein Miteinander und ein gegenseitiges Verständnis, das kann man sozusagen daraus so ein Stück weit ableiten. Und natürlich auch, was Robert sagte, die Offenheit. Ja, ich glaube, ja, da haben wir schon ganz, ganz, ganz wichtige Punkte getroffen. Ja, liebe Beate, lieber Robert, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich muss mich ganz herzlich bei euch bedanken, ja, für eure vielen spannenden Einblicke in eure Arbeit, in die Transformation, in Change, in Führung. Hat sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich bin mir natürlich sicher, dass spätestens jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch mehr mit euch und auch eurem Buchkapitel beschäftigen wollen. Das Gute ist, die Möglichkeit gibt es ja. Das Kapitel lautet Routenplanung und Streckenführung einer digitalen Kompetenzentwicklung und was ein Change Management dabei leisten kann, ist sowohl als Einzelkapitel erhältlich, aber natürlich auch als Teil unseres Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung.
Ja, und wir waren heute bei den Palästen und den Zelten mit zwei Motorradfahrern, haben gelernt, dass wir manchmal zu dumm für unsere Intelligenz sind und haben erfreulicherweise herausgefunden, dass wir nicht nackt baden gehen bei Ebber. Das war das Gespräch heute mit Beate Kreiner, Gründerin und Geschäftsführerin von Bold Enterprise Business Organizational and Leadership GmbH und Professor Dr. Robert Neumann, Gründer und Geschäftsführer von Bold Enterprise Business Organizational und Leadership GmbH, Leiter des Zentrums für wirkungsvolles Führen am Institut für Leadership an der St. Gallen Business School und Professor für Organisation, Personal und Management an der Allensbach University Konstanz. Und weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von spannende Persönlichkeit in unserem Bereich haben, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich sind ganz, ganz entzückt, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.